Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Niklas Kreuz, CEO von Invios.
Thema des Tages, über das wir heute unbedingt sprechen müssen, ist natürlich die Federal Reserve, die Notenbanksitzung von gestern, und die ziehen die Zügel an, sind nicht mehr so expansiv wie bisher. Ja, war erwartet worden, aber es soll noch schneller die Zügel angezogen werden. Das Tapering soll noch schneller vorangehen und es sollen auch mehr und schnellere Zinsanhebungen kommen. Der Markt reagiert sehr positiv. Eigentlich will die Börse doch eigentlich, dass die Notenbanken so locker wie möglich sind. Herr Kreuz, wie kann das sein?
Ja, das ist korrekt. Also die alte Theorie sagt, Funny Money treibt ja dann auch die Börsen an. Man kann es eigentlich mit dem Herdenverhalten ganz gut erklären. Es ist im Prinzip, die Herde hat jetzt Planungssicherheit. Powell schaffte Klarheit mit seinen gestrigen Aussagen über den zukünftigen geldpolitischen Kurs. Das heißt also, der Schäfer schickt so seine 200. Tapering läuft ja schon seit November. Also diese 120 Milliarden, die man monatlich in den Markt reingepumpt hat über Staatsanleihen und Hypothekenpapierkäufe, die werden reduziert um jeweils 15 Milliarden, und dann ab Januar 30, dann kann jeder ja rechnen und sagen, gut, Tapering endet dann im April beziehungsweise Ende März und dann beginnt der Zinserhöhungszyklus, und auch da ist Klarheit geschaffen worden. Das heißt, wir steigen in der Regel pro Quartal um 25 Basispunkte bei den Zinsschritten an. Das hat er auch schon fürs nächste Jahr 2023 drei Zinsschritte erwähnt, sodass wir dann mit 2024 in zwei Zinsschritten etwa bei 2,1% sein werden. Und das ist auch so die Erwartung long term für 2024. Damit kann der Markt gut leben. Und es ist ja auch gut, wenn man mal das summa summarum sieht, dient es ja der Inflationsbekämpfung. Und eine gewisse Inflation ist gut, aber eine zu hohe Inflation ist auch schädlich für die Wirtschaft. Das heißt also, Erwartungen wurden getroffen, und an der Börse sind Erwartungen viel, viel wichtiger als irgendwelche mathematischen Kennzahlen oder fiktive Nominalzinsen.
Mir hat kürzlich jemand gesagt, Corona-Meldungen spielen gerade keine Rolle mehr. Der Markt startet nur noch auf die Woche der Notenbanken. Hier haben wir jetzt das geldpolitische Finale des Jahres. Die Börse hat mehr Angst vor der Notenbank als vor Omikron, hat er mir gesagt. Sehen Sie das auch so?
Sehe ich komplett konträr, muss ich leider widersprechen. Omikron war, so wurden wir auch in den letzten Wochen im Handelsblatt und auch bei NTV zitiert, the game changer. So ist zumindest am Anfang, wenn man nicht genau und genügend Informationen hat. Und zurzeit wissen wir nicht, welche Variante oder diese Variante, ob sie noch ansteckender ist, das wissen wir, aber wie letal oder mortal diese Virusvariante wird, das wissen wir alle nicht. Selbst ja der Chef von Moderna sagt, dass es eine beträchtlich sinkende Impfwirksamkeit vorliegt. Das heißt also, bevor wir genaues wissen, das dauert noch ein paar Tage und Wochen, befindet sich ja auch die Börse eher in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Wir hatten mit der Omikron-Meldung auch im Fear and Greed Index durchaus wieder so um bei 80, sind jetzt wieder runtergelaufen. Aber das Signifikante ist einfach auch vom charttechnischen Bild bei allen Leitbörsen, dass wir nah an der 200-Tage-Linie sind. Und da ist Vorsicht eigentlich immer ein ganz gutes Gebot der Stunde. Also wir gehen weiterhin davon eher aus, dass die Jahresendrallye aufgrund auch schon gut gelaufener Börsen in diesem Jahr letzten Endes vermutlich eher ausfallen wird. Aber wie gesagt, keiner hat ja die Glaskugel. Wichtig ist aber, nach unten hin Risiken abzuschneiden.
Das heißt, wie haben Sie sich positioniert?
Wir haben aktiv Mitte November von quasi 78%iger Aktienquote auf 28 gesenkt. Ein Schritt also von 50%. Das hat also nichts mit Benchmark-Hugging zu tun, wie es doch viele entscheidungsunfreudige Banken letzten Endes auch tun. Haben aber dann auch gesehen, dass der Impact nur kurzfristig war bei Omikron, sodass wir jetzt bei einer delta-neutralen Aktienquote von 50% sind. Das heißt, wir sind weder bullish noch short, aber in dem Bereich eben halt sehr vorsichtig. Im Zuge dessen die Edelmetallquoten, Inflation-Linker hochgefahren und haben einen Teil einfach auch im kurzfristigen Geldmarktpapier.
Das heißt, können Sie sich vorstellen, dass Corona nochmal ein echtes Problem für die Börsen wird, dass wir nochmal richtige Corona-Rücksetzer bekommen? Die sind ja eigentlich nur durch Lockdowns oder Ähnliches erzeugt worden oder generelle Angst. Bisher ist ja eigentlich Impfen das Mittel der Wahl, und die Impfquoten, die sind vielleicht gerade in Deutschland noch nicht so, wie man das gerne hätte. Aber es ist ja nicht so, als seien wir alle ungeimpft und eine neue Variante würde uns vor echte Probleme stellen.
Ja, das ist aber die fehlende Information, die uns, die Datenlage, die uns nicht vorliegt, die uns zu Unsicherheit führt. Und Unsicherheit ist wie bekanntlichermaßen ja dann das Gift der Börse. Wir haben eine unsichere Datenlage. Wir haben es gesehen. Im DAX sind wir eigentlich von einem All-Time-High zum nächsten gelaufen in diesem Jahr. Und jetzt seit ein paar Wochen, seit Omikron in der Presse eben halt auch überall zitiert wird, sieht man schon auch nicht einen Rückwärtsgang, aber es wird massiv vom Gas gegangen. Das muss man eben halt beobachten. Und charttechnisch, wie gesagt, sind wir jetzt auch durchaus an einem Scheidepunkt. Die Bollinger Bänder ziehen zusammen. Das zeigt, die Herde travelt. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung, aber dann zieht man sich einfach über Rainbow-Strukturen, die gleitenden Durchschnitte. Schaut man sich das über andere Zeiträume an, dann sieht man einfach, dass momentan eine gewisse Nervosität, auch mit dem Fear and Greed Index, also als Stimmungsindikator, garniert, da einfach eine Unsicherheit herrscht. Und das ist bekanntlichermaßen immer für eine hohe Volatilität gut im Markt.
Ja, die Weihnachtsrallye fällt unter Umständen aus, haben Sie gesagt. Was bedeutet das jetzt alles psychologisch, beziehungsweise für die Neurofinance? Sie haben jetzt gerade den Fear and Greed Index schon angesprochen. Neurofinance ist ihr Spezialgebiet. Volatilität, ja, die sehen wir ja schon seit Wochen. Nervosität, ja, und das in einer Phase, in der wir ja normalerweise nur eine Richtung kennen, nämlich Weihnachtsrallye, aufwärts geht's.
Ja, leider ist das halt keine Einbahnstraße, die Börse, sondern man kann ableiten aus der Historie heraus, ist in der Tat der Dezember statistisch immer ein signifikant sehr guter Börsenmonat, aber eben halt nicht jedes Mal. Alle 10 Jahre gibt es eben halt auch mal einen Aussetzer. Und wir haben deutlich gemacht, dass gerade auch jetzt die Bücher geschlossen werden auf semi-institutioneller und institutioneller Seite. Das heißt, also passiert auch relativ wenig am Markt und mit geringeren Umsätzen kann man dann Kursbewegungen auch in die falsche Richtung bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, und das ist es ja, das Chancen-Risiko-Verhältnis an den Börsen, das hat sich verändert. Also die Wahrscheinlichkeit, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden und man befindet sich gerade im Weihnachtsurlaub, vielleicht durchvakziniert im Kreise der Familie, dann ist es eben halt unschön. Und dieses Risiko muss man nicht eingehen. Perspektivisch mittel- bis langfristig sind wir weiterhin positiv mit dieser Zinssituation. Jetzt weg von der expansiven hin zu einer restriktiveren Geldpolitik macht die Fed das gut vor. Die EZB müsste eigentlich folgen. Derzeit kann man sich noch nicht darauf einigen, was der Ton ist, aber im Grunde genommen werden wir jetzt so langsam das Geld wieder auch sehen, dass es aus dem System rausgezogen wird. Weil die Gefahr auch einer Stagflation, also eine überproportionale Inflation mit einer stagnierenden Wirtschaft, das sehen wir einfach auch im Institut. Von daher Vorsicht an der Bahnsteigkante und perspektivisch auch fürs nächste Jahr muss man sagen, es wird sich die Spreu vom Weizen trennen.
Welche Rolle die Psychologie spielen kann, das ist ja ihr Thema, kann man ganz gut an dieser Peloton-Story kürzlich erkennen. Stichwort Sex in the City, beziehungsweise die Folgeserie And Just Like That. Achtung, Spoilerwarnung für alle Fans, wobei ich glaube, eigentlich dürfte gängigerweise schon bekannt sein, dass einer der Darsteller in Folge 1 stirbt, Herzinfarkt nach Peloton-Training. Medien wie die Süddeutsche Zeitung, ich habe mal ein bisschen auf die Schlagzeilen geschaut, fragen dann, ist das Training auf dem Peloton wirklich so gefährlich? Oder ist das der Tod des Heimtrainings? Die Aktionäre sehen das offenbar auch so und schicken die Aktie runter. Wie kann sowas passieren?
Das ist die Irrationalität an der Börse. Das ist letzten Endes das, was die Emotionalität auch widerspiegelt. 80% unserer Entscheidungen fußen auf Emotionen. Das ist das limbische System, was uns eben halt auch in Panik geraten lässt. Also das ist ein ideales Beispiel. Man kennt es ja auch bei Harley-Davidson, als sie ihr Börsenkürzel umgewandelt haben, zog dieser Kurs eben halt auch an. Also es gab keine fundamentale Nachrichten. Genauso war es bei Peloton. Ich rieb mir verwundert die Augen. Wir sind ja doch relativ früh schon am Morgen, um Asien mitzutracken am Markt. Und man sah einfach, dass die Börse an sich, Nasdaq, dort ist Peloton auch gelistet, positiv die Futures auch ausschauten und der Markt, der es auch bewertet hatte mit 1,13% im Plus und Peloton ist mit über 5,5% nach unten geprügelt worden. Aufgrund genau dieser Irrationalität, dass da ein Schauspieler vom Peloton runterfällt, Herzinfarkt eventuell stirbt, geht dann ein Herdeneffekt los. Das heißt, einer beginnt, da sind auch etwas geringere Umsätze in diesem Wert drin. Und dann ist es einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis dann diese Herde beginnt zu traben. Wir kennen das ja im Gegensatz auch dazu, dass wir uns gerne in Schlangen anstellen, in Theatern. Der Herdeneffekt, den sah man ja auch bei den Hamsterkäufen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir Anfang des Jahres oder letzten Jahres auch darüber gesprochen hatten, dass Klopapier wichtiger war im Einkauf als die Grundnahrungsmittel. Und genau dieser Effekt, den kann man an der Börse messen. Diese Irrationalität führt zu Marktanomalien. Und diese Anomalien kann man stetig nutzen und damit persistente Ergebnisse erzielen. Das ist es.
Ja, dann wollen wir mal vorausschauen auf 2022. Ich meine, die Faktoren, die für solche Irrationalitäten wirken können, die sind ja sogar noch gestiegen. Also alles, was auf die Psychologie wirken könnte, Inflation, Tapering, Zinsen, Corona und Mutationen, ein immer aggressiver werdendes Russland und ein Westen, der sich aktuell immer deutlicher dagegen positioniert. Die Rede ist immerhin von einem Krieg an Europas Grenzen. Klingt ganz schaurig, wie sehr das die Börse wirklich dann belasten könnte, wissen wir noch gar nicht. Aber diese Angst ist einfach da. Eine unklare konjunkturelle Erholung. Die Wirtschaftsinstitute unterbieten sich gerade in den Prognosen, muss man fast sagen. Da wird fleißig nach unten korrigiert. Was erwarten Sie für 2022?
Ja, Sie haben eigentlich alle Punkte sehr gut zusammengefasst. Es ist ein unübersichtliches Bild. Das heißt also, es wird ein aktivistischer Ansatz, ein aktives Management notwendig. Menschen, die ausschließlich mittel- bis kurzfristig engagiert sind und das mit Index-Trackern versuchen, ETFs, werden nächstes Jahr durchaus sich verwundert die Augen reihen, weil mit einem aktiven Ansatz kann man eine Outperformance erzielen und wird man auch, wenn man einfach die Zeichen der Zeit frühzeitig und stetig regelbasiert über so eine Momentumstrategie dann letzten Endes auch verfolgt. Zwei, drei Belastungsfaktoren würde ich vielleicht noch zusätzlich nennen. Öl, wobei wir da eben halt auch so einen Basiseffekt haben. Der Immobilienbereich, Sie sehen halt auch mit einer steigenden Inflation, gerade in Amerika, steigen dann letzten Endes auch wieder das Angebot, weil dann auch der Baubeginn ist jetzt auf dem 45-Jahres-Hoch in den USA. Schaut man mal nach China rüber, da haben wir das Problem Evergrande und andere Immobilien. Gesellschaften, die einfach massiv überschuldet waren. Das wirkt wiederum konträr auf den Konsum und das wiederum ist dann mit einem Impact auf Deutschland und damit auf die Exportwirtschaft, den DAX, den exportlastigen DAX auch zu realisieren. Also insgesamt wird die Gesamtsituation durchaus unübersichtlicher. Das heißt, ein aktivistischer Ansatz sehen, wenn die Herde in einen Bereich reinläuft, dann dort reinzugehen, aber eben halt auch dann, wenn es einen stärkeren Downside Risk geht, dann einfach auch wieder auszusteigen. Also einfach investieren, Schlaftablette nehmen und in 10 Jahren drauf schauen. Dafür sind die Unternehmenszyklen, die Lebenszyklen zu kurz geworden und eben halt auch das Bilden nächstes Jahr zu diffus. Wir haben zu viele von diesen Möglichkeiten, um einen exogenen Schock zu provozieren. Auch die Situation an der ukrainischen Grenze, immerhin an der Grenze von Europa. Das ist sehr, sehr unübersichtlich. Von daher Vorsicht an der Bahnsteigkante für 2022.
Jetzt habe ich aber doch noch einen Punkt, der ja wichtig ist bezüglich der Investitionen in Aktien überhaupt. Wir haben doch immer dieses Stichwort Tina, there is no alternative. Wenn jetzt die Zinsen wieder steigen, kommt dann irgendwann auch das Ende von Tina?
Ja, in der Tat, mit jeder Zinserhöhung und wir sehen es ja in Korea, gab es ja schon die Zinserhöhung. Es gibt auch andere Notenbanken, sehr kleine, unbedeutende Notenbanken, die eigentlich schon in einem Zinserhöhungszyklus sich befinden. Die Fed beginnt eigentlich mit dem weltweiten Zinserhöhungszyklus in aller Regel und dann werden die anderen großen Notenbanken auch folgen, bis auf die Bank of Japan, die ja sich in einer kindischen Liquiditätsfalle weiterhin auch befindet. Aber das ist ein anderes Thema. Grundsätzlich werden mit Zinserhöhung dann auch die zinslastigen Anlagen dann auch attraktiver. Das ist einfach nur der Opportunitätskostengedanke oder die Opportunitätsrendite. Und dann muss man sich kürzer aufstellen. Also die Duration runterfahren kurzfristig, weil die am kurzen Ende natürlich dann zinsreagibler wirken und mit einer tatsächlichen Zinserhöhung ist es sinnvoll, wie gesagt, die Duration runterzufahren. Um im kürzeren Zinsende dann engagiert zu sein. Und vielleicht auch mal das eine Bonitätsrisiko zu nehmen oder ein Devisenrisiko zu nehmen. Das kann sich in dem nächsten Jahr auch im Bereich Hybridanleihen, Wandelanleihen durchaus noch lohnen. Und die Aktie wird es damit mittel- bis langfristig sicherlich ein bisschen schwerer haben. Nichtsdestotrotz haben wir im Aktienbereich, weil es halt auch produktives Vermögen ist, grundsätzlich die höchsten Renditen mittel- bis langfristig.
Dann sind wir am Ende des Jahres 2021 angelangt und für Sie endet das Jahr noch aus einem anderen Grund schön, denn Sie haben noch einen Preis bekommen, den Sonderpreis Elite Report 2022, also schon mit Ausblick auf das nächste Jahr. Was ist das für ein Preis und was bedeutet der?
Ja, es ist letzten Endes kraftvolle Bestätigung unserer Teamarbeit. Es ist ein Kundenpreis. Kunden haben letzten Endes das zu bewerten und ein unabhängiges Gremium von Fachexperten haben mit Münchner Fachmagazin, dem Elite Report und mit dem Handelsblatt diesen Preis übergeben. Und das freut uns. Es ist eine Bestätigung unserer Arbeit, dass wir im Thema Neurofinance, aber eben halt auch im Thema der kundenorientierten Arbeit nicht nur eine Branchenlücke gefunden haben als Boutique, sondern dass unsere Arbeit eben halt entsprechend auch so gutiert wird. Es freut uns persönlich sehr.
Herr Kreuz. Vielen Dank für diesen Überblick.
Danke Ihnen.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.